Herzlich willkommen zum Löwenmamas Podcast, dein Podcast für ein spirituelles Familienleben und dass du dich nach diesem Podcast stark wie eine Löwin fühlst, um deinen Mama-Alltag in Liebe zu meistern. Hosted by Sura Yoga. Viel Spaß mit dieser neuen Folge. Liebe Tanja Sahib, herzlich willkommen beim Löwenmamas Podcast. So schön, dass du heute da bist und uns bereicherst mit deinem Wissens- und Erfahrungsschatz aus deinem Leben und deinem Beruf. Ich habe nochmal nachgelesen, du bist Psychologin und hast dich wirklich dein Leben so gewidmet den Frauen vor der Geburt, Geburt und die Zeit danach. So, und hast tolle Bücher darüber geschrieben, über diese Zeit des Wandels und vielleicht auch die Herausforderungen, die damit einhergehen. Und ich finde es so schön, dass du heute da bist und wir einfach mal darüber sprechen. Ich habe dich gehört bei der Friedlichen Geburt, dem Podcast, kennt vielleicht die ein oder andere, die hier zuhört. Und jetzt bist du heute hier bei mir und ich freue mich, dass wir einfach mal über diese Themen sprechen, die vielleicht auch so ein bisschen Tabuthemen sind oder wofür sich auch die Frauen schämen. Also danke, dass du da bist.
Da bin ich.
Ja.
Schön. Danke, dass ich eingeladen wurde.
Ja, richtig schön. Ja, das Thema, also erstmal können wir ja mal so ein bisschen anfangen, so den Weg der Frau, wenn sie schwanger wird. Also viele Frauen tragen ja so sehr diesen Wunsch in sich, so evolutionsbedingt wahrscheinlich auch. Und dann weiß man aber manchmal nicht, was da alles mit einhergeht, ne? Und mein Kind ist jetzt 9 Monate alt und ich denke mir so, wenn man ein Kind haben will als Frau, da muss man wirklich durch diese ganzen Schritte durch, diese ganzen hormonellen Veränderungen, eine Schwangerschaft, eine Geburt, also erstmal schwanger werden, dann schwanger sein, dann die Geburt und dann dieses ganz neue Leben. Das ist ja so eine krasse Veränderung. Und wenn man ein Kind haben möchte, dann müssen diese Schritte davor gemacht werden. Es sei denn, man adoptiert ein Kind oder hat ein Pflegekind, das gibt es natürlich auch. Aber als Frau ist es schon richtig krass, wo wir da irgendwie auch durch dürfen. Durch diese Phasen und hormonellen Veränderungen. Du bist ja auch Paartherapeutin, also du berätst ja auch Paare und Frauen, die dann mit diesen Herausforderungen zu dir kommen. Was sind denn so die meisten Thematiken, mit denen die Frauen bei dir sind oder die Paare?
Ja, also ein großer Themenkomplex ist tatsächlich der nicht erfüllte Kinderwunsch, also der erstmal nicht erfüllte Kinderwunsch. Wenn, das ist eine große Belastung für ein Paar, weil wenn die Frau unbedingt ein Kind haben möchte, meistens die Frau, der Mann könnte sich, also viele Männer, die ich kennengelernt habe, könnten sich auch arrangieren mit einem Leben ohne Kind. Aber sie tun das aus Liebe für ihre Frau, dann auch diese große Lebensveränderung mitzutragen. Und wenn also das etwas länger dauert, bis die Frau schwanger wird oder sie sogar medizinische Hilfe in Anspruch nehmen muss, dann ist das eine sehr starke Belastung für die Paarbeziehung. Und wenn dann die Frauen schwanger sind, dann wird ihnen klar, auf was sie sich da eingelassen haben. Dass sie, da lachst du so schön.
War bei mir auch so.
Genau, weil plötzlich wird den Frauen so, so deutlich, dass sie nun mindestens die nächsten 18, 19 Jahre total Verantwortung tragen für ein Wesen, das anfangs äußerst bedürftig ist und dann immer mehr das Flügge werden lernen muss. Das sind schon, also das, die ganze Kindheit hindurch geht es ja weiter mit den Herausforderungen. Es hört ja nicht mit der Kleinkindzeit auf oder mit dem Schuleintritt oder also es geht ja immer so mit Pubertät, ist ein großes Thema, ne? Wenn ich manchmal so Eltern begleitet habe, wo das Kleinkind so sehr willensstark war, dann habe ich gesagt, na, freut euch mal auf die Pubertät. Das wird das nochmal toppen, was ihr jetzt hier erlebt. Ne? Ja, also ich habe sehr große Erfahrungen in der Beratung mit Eltern rund um diese Zeit. Und in den letzten Jahren habe ich mich sogar darüber gefreut, dass immer mehr Väter auch mit in die Beratung gekommen sind oder dass sogar Väter alleine in die Beratung gekommen sind. Ich war ja nun 25 Jahre in dieser kleinen Beratungsstelle Familienzelt in Berlin. Und ich finde, die aufgeschlossenen Väter in den letzten, sagen wir mal so 10 Jahren, das war für mich ein großes Glück, weil das in dieser Phase des Elternwerdens und der Familiengründung, sind ja alle so aufgeschlossen, auch, also nicht nur die Mütter, auch die Väter für positiv gelebte Veränderungsprozesse. Und das habe ich immer sehr geliebt. Ich bin ja systemische Therapeutin, das heißt, ich gucke sehr lösungsorientiert auf die Konflikte und Problemlagen der Eltern, der Familien. Und was mich immer ausgezeichnet hat, war, dass ich nicht den Lösungsweg bestimmt habe, sondern dass die Eltern mit ihren eigenen Ressourcen gucken können, wie sie herausfinden aus einer Krise.
Schön.
Ja, das hat mich immer sehr begeistert, dass ich zwar eine Wegbegleiterin war, aber mich doch sehr zurücknehme und Lösungswege mit ihnen suche, die gut zu ihnen passen und nicht zu mir als Beraterin. Wem nutzt das was?
Ja, total schön. Ich sehe das auch immer, dass jetzt auch die Männer viel mehr auch hinter ihren Frauen stehen und richtig so mitmachen und anpacken und auch die Windeln wechseln und auch mal die Nächte übernehmen. Das war ja früher ganz anders. Und du bist ja jetzt schon so lange in dem Beruf und du kannst es halt genau sehen, diese Veränderung. Das finde ich auch voll schön.
Ja,
Jetzt.
persönlich hatte ich das Glück, dass mein Mann immer sehr mit angepackt hat, immer schon, also schon vor 40 Jahren
Ja.
sozusagen. Und dass ich habe zwei Söhne, dass ich freue mich immer, wie die. Ich will nicht unterstützen sagen, weil wie sie die Hälfte der Sorgearbeit tragen und sich meine Schwiegertöchter immer mal bei mir bedanken, dass ich die Jungs so gut erzogen habe.
Toll.
Dabei
Ja.
war vielleicht nicht ich das, sondern mein Mann als Vorbild oder wir beide zusammen, ne? Ja, und meine Töchter haben auch das Glück, dass sie sich Männer erwählt haben, die ganz selbstverständlich anpacken.
Ja. Ja, spannend. Wenn jetzt mehr davon ausgehen, dass eine Frau eine Geburt erlebt hat, die für sie, also ab wann ist denn eine Geburt traumatisch?
Ja, sehr interessante Frage. Also man muss mal auf den Ursprung, auf die Definition von Trauma zurückgehen. Ein Trauma ist ein Ereignis, das plötzlich und unerwartet all unsere Bewältigungsstrategien überfordert. Und wir uns dem total hilflos und ausgeliefert fühlen. Und alles, was wir glauben, wie wir mit Krisen oder Konflikten oder schwierigen Situationen umgehen können, greift nicht, sondern wir sind ausgeliefert, wir stecken in dieser Situation drin. Eine gebärende Frau kann ja auch schlecht fliehen, und sagen, das mache ich hier nicht mehr mit,
Ja.
ich möchte hier nicht mehr sein. Also ein Trauma unter der Geburt unterscheidet sich nicht von dem Trauma, zum Beispiel bei einem Autounfall oder Zugunglück oder Überfall im dunklen Park. Also die Symptome, die die Betroffenen danach entwickeln, sind eigentlich gleich. Also das heißt, es gibt so ganz bestimmte posttraumatische Symptome. Daran kann man erkennen, ob jemand traumatisiert ist. Das sind die Flashbacks, das sind die Intrusionen, also immer mal so Gedanken, die uns überfallen, wie es in der Situation war, mit all den Gefühlen des Ausgeliefertseins, die da einhergehen, Schlafstörungen, Albträume. Und sehr interessant, darüber reden wir vielleicht heute noch ein bisschen mehr, unerklärliche Wutanfälle oder plötzliche Angstanfälle, also Panikattacken. Das Gefühl, mich darf niemand mehr berühren, also körperliche Nähe ist zum
Ja.
Beispiel ein großes Thema in Paarbeziehungen, dass die Frauen sich gar nicht von ihren Männern berühren lassen möchten, weil wenn der Partner sie berührt, ist es nicht der Partner, der ihnen was Gutes will, sondern wieder jemand, der ihre Grenzen überschreitet. Dass das dann
Ja.
Vergangenheit und Gegenwart zu trennen, ist ein ganz großes Thema. Was gibt es noch? Hypervigilanz, also so eine körperliche erhöhte Übererregbarkeit, die einfach nicht aufhört, als wäre die Gefahr noch nicht vorüber, erhöhter Herzschlag und
Ja.
Angespannte Muskeln, diese Frauen sind häufig extrem verspannt, weil ja immer noch der Körper auf Flucht gepolt
Ja.
ist, aber die Flucht nie vollzogen werden
Ja.
konnte.
Das fand
Oder?
ich auch interessant in dem Podcast, den du bei der friedlichen Geburt gehalten hast. Da hattest du nämlich auch gesagt, dass manche Frauen dann auch in der Sexualität dann wieder durch die Berührung wieder erinnert werden an die Geburt. Und das ist sie dann für sie dann dadurch, dass sie dann eben keine Sexualität mehr möchten, weil sie halt dann wieder immer wieder erinnert werden durch diese Berührung. Nee, jetzt kommen wieder diese Geburtsthemen hoch. Womit ist
Ja,
das dann verknüpft?
das ist so tragisch für die Paarbeziehung, weil
Ja.
eine gut gelebte Sexualität
Ja.
ist ja wie eine Tankstelle für beide, wo
Ja.
beide wieder Energie tanken
Ja.
und Nähe und Wärme und Verbundenheit. Und wenn das dann nicht möglich ist, dann wünsche ich den Partnern wirklich viel Geduld
Ja.
und viel. Also sie sollten ruhig viel darüber reden, damit die Frau dem Mann glaubhaft versichern kann, es liegt nicht an ihm. Also sie liebt ihn immer noch, nur seine Berührungen triggern die traumatische Erfahrung. Und
Das fand ich sehr interessant, dass du das gesagt hast. Warum eigentlich? Also warum wird das dann getriggert dadurch?
na, bei einem Trauma unter der Geburt ist es so, dass jemand mich anfasst und was mit mir macht, was ich eventuell
Mhm.
nicht erlaubt habe.
Ja.
Oder wo ich also das ich als Übergriff empfunden habe. Zum Beispiel ist es in der heutigen Geburtshilfe immer noch üblich, sehr, sehr häufig zu kontrollieren, wie weit der Muttermund geöffnet ist. Und das sind doch, also, und wenn die Frauen nicht gefragt werden oder wenn das so häufig passiert oder wenn nach der Ärztin noch der erste Assistenzarzt und dann der zweite Assistenzarzt in die Frau hineingreifen darf,
Ja.
die Frau muss das über sich ergehen lassen,
Ja.
dann sind das alles so, dann sind das alles Berührungen, die traumatisch empfunden werden. Ganz abgesehen von dem Dammschnitt, der inzwischen eigentlich auch nicht mehr üblich sein sollte. Also es gibt ja eine ganz tolle S3-Leitlinie seit Dezember 2021. Leitlinie rund um die spontane Geburt, rund um Termin oder so heißt das. Sehr, sehr aussagekräftig. Ich wünschte, mancher Schwangeren, die würde da reingucken und würde dann den Mut haben, entweder sie oder ihr Partner bei der Geburt zu sagen, sie handeln aber jetzt nicht leitlinienkonform. Das ist aber noch nicht so möglich, ne? Weil natürlich will die Gebärende, sollte auch die Gebärende nicht in Kampfhaltung in eine Geburt gehen, Kampf gegen die Geburtshelferinnen, sondern sollte schon Vertrauen haben dürfen. Und wenn ich mich wohlfühle, wenn ich Vertrauen habe, dann kann ich mich auch öffnen. Und dann kann es eine gute Geburt geben. Also das alles ist manchmal so miteinander verzwickt, ne? Also ich möchte gerne, dass die Frauen sehr informiert in die Geburt gehen. Aber ich möchte genauso gern auch, dass sie Vertrauen haben dürfen, dass sie an einem guten Ort sind, um ihr Kind zu bekommen.
Ja, weil man kann es ja eben nicht kontrollieren in der Geburt. Man kann sich noch so viel vorbereiten. Man weiß einfach nicht, was passiert. Und das Kind redet ja auch noch ein Stückchen mit, wie es gerne geboren werden möchte.
Ja, genau. Und da ist noch so viel Unerforschtes, ne? Das Kind während einer guten Geburt dreht sich ja durch den Geburtskanal. Man vollzieht ja so mehrere Drehungen und muss dann auch noch in den Beckeneingang kommen und dann weiter. Und wenn sich die Frau nicht wohlfühlt, ist die Frage, ob das Kind nicht einfach erstmal aufhört zu arbeiten.
Ja, das
Ist
war bei
nicht
mir
alles,
so.
ja?
Ja, spürst du wahrscheinlich.
Das ist wahrscheinlich, oh, das tut mir leid. Das tut mir leid. Was ich aber eben gesagt habe, ist wissenschaftlich noch nicht genug erforscht. Interessanterweise ist das bei, ich hoffe, ich verschrecke jetzt keine von den Hörerinnen, bei Kühen gut erforscht. Also die erstgebärende Kuh, die sogenannte Ferse, da ist dem Bauern sehr bekannt, dass es eine lange, schwere Geburt sein wird. Und Und auch da passen sie immer auf, dass sie dabei sind, dass sie unter Umständen eingreifen oder helfen können. Und bei jeder weiteren Geburt können sogar die Kühe auf der Weide bleiben. Dann machen die anderen Kühe das schon. Dann bilden sie so einen
Ach toll.
Ring um die gebärende Kuh, schützen sie vor dem eventuell auftauchenden Wolf. Und die Frau ist dann schon eine, Ge die Frau, die Ferse, die Kuh. Eine erfahrene Gebärende. Und bei Erstgebärenden, und da habe ich ja bei dem Podcast von Christine Graf so viel Wert drauf gelegt, Erstgebärende sind manchmal nicht genug darauf eingestellt, dass das eine lange, schwere Geburt sein wird. Weil das Kind sich das allererste Mal durch den Geburtskanal kämpfen muss, das hat noch niemand vor ihm vorgedehnt. Und das wird, das kann unter Umständen sehr, sehr schwer sein. Und wie soll auch, also ich will ja auch den Erstgebärenden nicht die Zuversicht nehmen, die meisten Frauen sind ja gesunde, starke Frauen, die sich denken, hey, ich habe schon so viel in meinem Leben gewuppt, ich bin gesund, ich bin stark, ich werde schon eine gute Geburt haben. Und das, um Gottes Willen, will ich ihnen auch gar nicht nehmen. Sie sollen die Zuversicht haben.
Ja, und es gibt ja auch andere Berichte, ne, von Frauen, die auch bei einer Erstgeburt, gerade jetzt eine Freundin von mir, die hat eine Woche vor mir geboren und das war 2 Stunden eine Wassergeburt und das war super für sie. Es war total schön und die war voll im Vertrauen und hat auch von der friedlichen Geburt diese Hypnose gemacht und hat da ihr Ding gerockt und Kopfhörer drauf und wollte niemand anderen sehen und hören und hat es nur mit sich und ihrem Baby gemacht. Und das war für sie ganz toll.
Toll.
Voll schön, ja.
Toll. Aber für mich steht ja die Frage, die habe ich auch öfter bei Christine Graf gestellt, wie bereiten wir die Frauen darauf vor, wenn es dann nicht so
Genau.
läuft?
Genau.
Und
Weil
das
gerade
ist.
bei Instagram, ja, dann sieht man alles, wie toll und einfach das bei allen ist. Und eine Frau einfach in der Badewanne sitzt, ohne Geräusch und das Kind flutscht daraus. Ja. Und dann denkt man, oh Gott, bei mir muss das jetzt auch so werden. Und das tut ja gar nicht so weh und es wird schon alles gut. Und dann ist es auf einmal doch nicht so. Nochmal zu der Frage mit denen, du hast ja jetzt die Symptome aufgezählt, wie es ist, wenn man ein Trauma hat. Was ist der Unterschied zu Trauma und einer postnatalen Depression? Weil das haben ja auch da manche Frauen. Könnte auch so eine Depression auch aus dieser traumatischen Geburt kommen oder kommt es dann hormonell bedingt, eine postnatale Depression? Oder wie unterscheiden sich nochmal diese beiden Punkte?
Schöne, schöne Frage. Für mich sind das ganz unterschiedliche Symptombilder.
Spannend.
Ja, und das heißt auch postpartal. Partum heißt nach dem Gebären. Postpartum heißt nach dem Gebären. Postnatal heißt nach dem Geborenwerden. Also wenn jemand von postnatal spricht, dann sollte es immer das Kind betreffen, das geboren wurde. Dass sich da aber dieser Versprecher so hartnäckig in der deutschen Sprache hält, hat sehr viel mit Übersetzung aus der amerikanischen Literatur von vor 20, 30 Jahren zu tun, wo einfach ja, wo postnatal Depressionen benannt wurden, und das hatte ich immer noch so festgesetzt. Ich bin eine Verfechterin für
Du bist
postpartum.
gut. Ja, danke schön. Weil ich dachte mal, das wäre dann vor der Geburt und das
Nee,
ist dann
dann heißt
aber
es
Post.
Prä,
Ne? Prä.
Präpartal.
Okay.
Also Prä heißt vor der
Vor,
Geburt.
Okay. Und Postpartum ist dann durch die
Neri
Geburt.
heißt während der Geburt und Post heißt nach der Geburt.
Oho.
Also für mich sind das ganz unterschiedliche Bilder, wobei natürlich, wenn jemand sehr, sehr starke, ich habe ja die aufgezählt, sehr, sehr starke traumatische Belastungssymptome hat, dann können wir schon daran verzweifeln und auch depressiv werden. Also es könnte eine Frau mit einer posttraumatischen Belastungsstörung durchaus auch in eine postpartale Depression rutschen. Aber für mich sind das ganz unterschiedliche Bilder. Das eine ist, ich bin gesund und stark in eine Geburt gegangen und bin so überwältigt und ausgeliefert gewesen, dass ich danach bestimmte posttraumatische Symptome entwickle. Und das andere ist, dass ich langsam und schleichend, häufig ist es langsam und schleichend, eine Depression nach der Geburt eines Kindes entwickle. Und da gibt es ganz interessante Forschung. Also die erste sehr mutmachende Forschung ist, eine postpartale Depression kann zu 100% ausheilen.
Toll.
Und es ist total wichtig, mir immer zu sagen, das ist ja eine Depression für eine bestimmte Lebensphase. Und die Frauen können vollständig gesunden. Das
Toll.
ist mir immer ganz wichtig, was natürlich für posttraumatische Belastungsstörungen auch gilt, ne? Also ich bin hier die Verfechterin für, hey, wir alle haben die Ressourcen, solche psychischen Krisen auch gesund zu
Genau.
überstehen. Der zweite interessante Gesichtspunkt ist, dass 40% aller Frauen, die eine Depression nach der Geburt eines Kindes entwickeln, schon mal in ihrem Leben eine Depression hatten. Und zwar auch schon in überwältigenden Lebenssituationen wie Pubertät, Auszug aus dem Elternhaus, Umzug in eine Stadt, eine andere Stadt, Beginn eines Studiums, Einzug in die erste Wohnung. Also alles, also so riesige, umwälzende Lebensereignisse können manche Menschen verzagt sein lassen. Und können also dazu führen, dass die Menschen sich fragen, wie schaffe ich das nur? Und wie werde ich das bewältigen? Und dann kommen auch tatsächlich manche ähnliche Symptome hinzu. Zum Beispiel Schlafstörungen ist ein sehr markantes Symptom von einer Depression. Und aber was so ein bisschen anders ist als bei einer posttraumatischen Belastungsstörung ist das allgemeine schwere Stimmungstief. Also, dass die Frauen sich richtig, richtig schlecht fühlen, dass sie manchmal das Gefühl haben, sie möchten nicht mehr weiterleben, dass sie sich nicht mehr freuen können, dass sie nicht lieben können. Also, das sind so unter Umständen so ganz andere ein ganz anderes Symptombild als nach einer traumatischen Geburt. Aber natürlich habe ich genug Frauen ge kennengelernt, die alles beides entwickelt haben und die wirklich eine sehr, sehr schwere Zeit im ersten Lebensjahr ihres Kindes hatten.
Ja, wie schafft man das dann trotzdem irgendwie noch für sein Kind da zu sein und irgendwie den ganzen Alltag zu bewältigen? Hast du da irgendwie einen Tipp für die Frauen oder also erste Anlaufstelle wäre vielleicht die Tanja, dass ihr sie mal kontaktiert und gibst du noch Einzelcoachings oder?
Nein, nein, sag das nicht in dem Podcast. Ich bin ausgestiegen, ne? Ich mache jetzt nur noch Fortbildung und
Aber
also
Fortbildung könnten Sie ja bei dir auch machen.
ja, das
Ja.
können Sie ganz viel
Kann einem
mitnehmen.
ja auch total helfen, wenn man weiß, toll, hier gibt es Möglichkeiten, wie man das verändern kann und ich bin nicht allein und ne,
Das stimmt.
es gibt irgendwie einen Weg, dass ich da auch rauskomme.
Ja.
Ja.
Also das Allererste ist zu gucken, was habe ich für ein soziales Umfeld?
Ja.
Wer kann mich praktisch
Ja.
unterstützen?
Das ist
Wer
wichtig.
bringt, das ist das Allerwichtigste, weil die Frauen, also wer schon mal depressiv war, der weiß, man sitzt da und ist so schwer wie ein Stein und kann sich nicht mehr bewegen und die Mimik friert so ein und oh Gott, ich müsste eigentlich aufstehen und dies oder jenes tun, aber ich kann nicht aufstehen. Ich bin so gelähmt. Und wenn dann jemand voller Mutes reinkommt und sagt, hey, ich habe dir eine ganz tolle Suppe gekocht oder hey, guck mal, dein Lieblingskuchen, den habe ich versucht zu backen. Oder ich nehme dir jetzt mal für 2 Stunden das Kind ab und du darfst da so sitzen bleiben, wie du gerade sitzt, weil ich kümmere mich um dein Baby, wenn die Frauen das erlauben. Es gibt so Frauen, das hat häufig auch was mit dem Geburtserlebnis zu tun, die können ihr Baby so schlecht an die Hände geben. Das hat häufig auch damit zu tun, dass vielleicht nach der Geburt sie sich nicht. Also keine wunderschöne Begrüßung mit ihrem Kind hatten. Und die ersten, dann kommt so eine Kinderschwester und sagt, ach, ich habe ja ihr Kind schon viel eher kennengelernt als sie. Wie weh das tut. Und das sind dann die Frauen, die also wirklich große Mühe haben, das Kind in andere Hände zu geben. Aber ehrlich gesagt, ich habe in all den Jahren nie, also ich habe sehr vernachlässigte Haushalte gesehen. Aber ich habe selten, ganz, ganz selten vernachlässigte Babys gesehen.
Ja, schön.
Ja,
Da
also die
funktionieren wir dann irgendwie doch, ne, wir Frauen. Für die Babys.
für die Babys. Die Kinder waren gut versorgt, die hatten eine schöne emotionale Grundstimmung, die waren gut genährt. Also da habe ich mich immer drüber gefreut, dass die Frauen doch noch alle Kraft zusammennehmen, um als Mütter das Bestmögliche zu tun.
Und das ist ja dann auch das Wichtigste in dem Moment.
Das ist das
Nicht wichtig, ob
Wichtigste.
ich jetzt dusche oder ob ich jetzt esse oder ob der Garten gemacht ist oder die Spülmaschine ausgeräumt, sondern das Wichtigste ist ja, dass das Bedürfnis meines Kindes jetzt für den Moment gestillt ist, ne? Und alles andere kann ja warten. Und ich glaube, da ist man auch dann so automatisch programmiert als Frau, als Mutter, dass man 100% so denkt.
Interessant ist ja dabei, dass die Frauen manchmal sagen, ich kann mein Kind noch nicht lieben. Und dann schauen sie ihr Baby so an, dass mir das Herz aufgeht.
Ja.
Also, sie spüren zwar diese emotionale Barriere,
Ja.
wie so, wie eine Frau hat mal was gesagt, das ist als, sie hat ihr Baby so im Arm gehalten und dann hat sie gesagt, mir geht so, da ist so ein schwerer Stein auf meinem Herz und dieser Stein liegt zwischen mir und dem Baby. Und dabei guckte sie so an, so schön, dass ich gefragt habe, hey, kannst du mir mal dein Handy geben? Und ich habe diesen Blick, wie
Ja.
beide sich angeguckt haben, das Baby, die Mama das Baby fotografiert und habe gesagt, glaub doch dem Foto,
Ja.
glaub doch diesem
Wie schön.
Bild, dass du es alles kannst, dass einfach noch, dass die Psyche einfach noch hinterherkommen muss in diese neue Lebensphase, weil sie so überwältigend ist.
Sehr. Und woher kommt es, wenn Frauen sagen, ich kann mein Baby nicht lieben, oder kann das auch mal wirklich sein, dass Frauen ihr Baby nicht lieben können? Oder wie würde sich das äußern? Oder hast du das jetzt noch nicht
Also
erlebt?
auch das habe ich ganz, ganz selten gesehen, dass eine Frau wirklich ihr
Ja.
Baby nicht lieben kann. Es gibt so bestimmte Konstellationen. Also wir haben ja vorhin über den nicht erfüllten Kinderwunsch gesprochen. Wenn die Frauen sehr häufig, also manche Frauen 6, 7 Mal Babys verloren haben, dann können sie nicht fassen, dass dieses Kind bei ihnen bleibt. Und dann können sie manchmal nicht anfangen zu leben. Wir Mütter spüren das. Wenn wir denken, wir müssen das, was wir lieben, wieder verlieren, dann lieber gar nicht erst loslegen.
Genau.
Also
Ja.
es gibt so einen unbewussten Mechanismus, damit lieber nicht zu beginnen, weil
Ah,
der
ja.
Schmerz wäre zu furchtbar.
Ja, haben ja auch manche bei der Partnerschaft, dass sie sagen, lieber nicht zu sehr lieben, zu verletzlich zeigen, zu sehr öffnen, weil der Partner könnte mich ja verletzen. Das haben ja auch manche.
Ja, wobei ich da so als gestandene alte Frau denke, hey, dann läuft dir einer über den
Ja.
Weg, den kannst du lieben.
Ja, genau.
Also dann hast du einfach ein ganz gutes Gespür dafür, dass dieser Mann eventuell dir nicht so gut tut. Also das sage ich jetzt mit meiner Lebenserfahrung. Aber beim Kind hast du nicht die Wahl. Du hast
Ja.
dieses Kind. Du würdest dieses Kind so gerne abgöttisch lieben. Aber die Angst, es verlieren zu müssen, hält dich von der Liebe.
Ja, spannend.
Also das habe ich häufig gesehen. Das gilt auch für Kinder, die zum Beispiel sehr früh geboren sind, Kinder, die krank geboren sind, die Kinder, die lange auf der Intensivneonatologie lagen. Diese Frauen haben alle so eine Art Liebesangst. Sie können tatsächlich erst dann richtig losleben, wenn das Kind in ihren Augen außer Gefahr ist. Und das kann manchmal auch erst mit 6, 9, 15 Monaten sein, wenn die Frauen so spüren, hey, dieses Kind will wirklich bei mir bleiben. Jetzt liebe
Ja,
ich.
jetzt kann ich mich entspannen. Ja.
Es ist sehr interessant. Ich hab einen Freund, der ist Indianer aus Bolivien. Und dort gibt es ein Fest für die Kinder, die anfangen zu laufen. Das nennt sich Rotucha. Und sie machen aus Zuckerwasser den Kindern so, die sehen aus wie kleine Panker, so kleine Zöpfchen und laden das ganze Dorf und die Großfamilie ein. Und jeder Gast schneidet so ein Zöpfchen ab und das Zöpfchen mit einem Geschenk, mit einem Geldstück oder mit einem Symbol, packen sie in ein großes Tuch und zum Schluss binden sie das Tuch so zusammen und das Kind verlässt mit dem Tuch, zieht es hinter sich her oder auf die Schulter, die Gemeinschaft der Erwachsenen. Und dieses Fest wird erst dann gefeiert, wenn alle sich sicher sind, dieses Kind stirbt nicht an Unterernährung, stirbt nicht an der Kälte in den Bergen, an den unwirtlichen Bedingungen. Dieses Kind hat es geschafft und überlebt. Dann wird erst das Willkommensfest gefeiert. Und vorher ist das Kind ein engelsgleiches Wesen, das die Erde anschaut und guckt, ob sie hier bleiben will oder nicht.
Ja,
Also
auch ein schönes Bild. Wow.
ich denke, das ist in uns Menschen drin, dass wir, egal welche Kultur, dass wir wissen müssen, das, was wir lieben, bleibt bei uns.
Voll schön, danke. Okay, und wenn jetzt gehen wir nochmal zurück zu den postpartalen Depressionen und traumatischen Geburtserfahrungen. Was können jetzt Frauen machen, die sagen, oh, ich fühle mich hier voll angesprochen, das eine oder andere, da fühle ich mich gesehen und ich glaube, das bin ich. Was können diese Frauen machen?
Ja, stimmt. Da waren wir vorhin stehen geblieben. Ich habe nur über die soziale Hilfe gesprochen, ne?
Soziales Netz, hast du gesagt, ist wichtig, ne?
Genau. Ich trenne das mal wieder. Ja, ich rede zuerst über die Frauen, die postpartal depressiv sind. Für die ist also ganz, ganz wichtig, dass sie sich bewegen. Weil dieses, sie müssen aus dieser Starre rauskommen. Mir reicht auch, wenn die wie ein Tiger, wie ein Löwe, wir sind ja hier bei
Ja,
der Löwenmama,
genau.
wie eine Löwin in der Wohnung hin und her laufen,
Ja.
sich bewegen, den hellsten Platz in der Wohnung suchen, falls sie die Wohnung noch nicht verlassen können oder wollen, und dort, also ihren Stillsessel dorthin schieben, dass sie auch viel Licht haben. Bewegung, Licht. Soziale Kontakte, soweit es geht, also immer gucken, wo gibt es in meinem Ort so eine Art Müttergruppen, wo kann ich mich verbinden mit Frauen in einer ähnlichen Lebensphase. Ja, und ich habe schon gesprochen über soziale Hilfe. Also Bewegung und Licht ist
Toll.
das Allerwichtigste. Und wenn das manchmal reicht das nicht aus. Also Depression ist ja ist ja tatsächlich, kann zu einer Störung mit Krankheitswert werden. Es gibt diese Webseite Schatten und Licht. Und auf dieser Webseite gibt es einen 10-fragigen Fragebogen, der ist schon sehr, sehr alt, 1980 in Edinburgh entwickelt. Der EPDS, und den würde ich jeder Frau empfehlen, den mal anzukreuzen. Und vielleicht sogar mit verschiedenen Farben. Heute geht es mir sehr schlecht, dann nehme ich mal rot. Ich bin über die Zahl 13 Punkte gekommen. Oder heute, wow, heute geht es mir gut, weil ich in der Nacht gut schlafen konnte. Ich bin ja nur bei 9 Punkten. Ich bin außer Gefahr. Also sobald die Frauen spüren, da sind Schwankungen, ist das für mich schon der Weg zur Heilung.
Schön.
Ja, also das zu dem Thema
Sehr gut.
postpartale
Tolle
Depression.
Tipps, ja.
Und bei den Frauen, die posttraumatische Belastungsstörung sind, da fange ich häufig mit etwas an, das nennen wir Traumatherapeuten Psychoedukation. Also ich erkläre all die Symptome. Warum? Warum Flashbacks? Warum Intrusion? Weil das Gehirn der Frau vervollständigen will. Also wir brauchen, wenn wir etwas erleben, ist jedes Erlebnis wie ein Puzzle, wo alle Puzzlesteine eingefügt sind. Und bei einer traumatischen Situation, da bricht ja das Informationsgedächtnis zusammen. Das heißt, da gibt es in diesem Puzzle weiße Stellen, die wir können das nicht vervollständigen. Und deshalb diese Flashbacks und diese Intrusion. Also immer wieder sagt das Gehirn, hey, ich kann mit diesem grellen OP-Licht nichts anfangen. Wie bin ich denn da hingekommen? Oder wie viel, wenn ich den Geburtsbericht lese und da sind 8 Stunden vergangen und für mich waren das aber wie 2 Stunden oder umgekehrt. Also die Frauen und ihre Partner oder Partnerin brauchen die vollständige Geschichte. Und darauf weisen diese Flashbacks und Intrusionen hin. Die wollen immer sagen, das ist noch nicht eingefügt in das Informationsgedächtnis, das ist noch nicht eingefügt ist in das Langzeitgedächtnis. Womit mache ich weiter? Mit den Albträumen. Albträume sind für mich die gleiche Kategorie. Das, was wir nicht zusammenfügen können, versucht das Gehirn in der Nacht zu machen. Und
Spannend.
es fügt also Dinge, an die wir uns nicht erinnern können, mit Dingen, die das Gehirn willkürlich irgendwie zusammenfügt, also die ein bisschen surreal sind, mit dem, was wir tatsächlich erlebt haben, zusammen. Also Albträume sollten uns nicht zu sehr ängstigen, weil es sind letztendlich Selbstheilungsversuche des Gehirns, um das Trauma zu bewältigen. Nach einem Albtraum könnten wir uns auf die Schulter klopfen und sagen, oh, heute Nacht habe ich aber gut gearbeitet, um das Trauma zu bewältigen.
Toll.
Etwas anders, darf ich so viel reden? Ist
Ja,
das
gerne,
okay?
bitte. Finde ich total toll.
Etwas anderes ist das mit dem Wut- und Angst. Anfällen, Anfälle ist jetzt, also so unkontrollierbare Wut und unkontrollierbare Angst, die uns überkommen. Da ist es so, dass wir nun endlich die Angst spüren können, die wir während der Geburt nicht gespürt haben. Viele Frauen sagen, ich bin erstaunt, wie gelassen ich war. Sie waren nicht gelassen, sondern sie waren vielleicht schon dissoziiert. Also sie haben letztendlich, waren in einem Schutzzustand, um das alles auszuhalten, was auszuhalten war. Aber wenn die Gefahr vorüber ist, dann kommt die Angst, wie so eine verspätete Reaktion. Und mit der Wut ist das ähnlich. Also Frauen, die eigentlich ganz gut sind, sich abzugrenzen und sich zu wehren, konnten sich während der Geburt nicht mehr wehren. Und dann kommt die Wut mit so einer brachialen Gewalt und trifft, glücklicherweise nicht das Kind, sondern häufig den Partner. Ich habe mal mit einem Mann gesprochen, der wollte sich von seiner Frau trennen, der sagte, da habe ich das Glas nicht hier hingestellt, sondern dahin. Und sie ist so ausgerastet. Er sagte, ich weiß gar nicht, ob ich diese Frau noch liebe. Sie hat sich so verändert nach der Geburt. Und ich weiß, und da ist diese Erklärung dieser Bewältigungs, dieser verspäteten Bewältigungsstrategien äußerst wichtig für die Paarbeziehung. In diesem Falle war das ein Goldstandard, aber für die Frauen auch, weil wer das schon mal erlebt hat, so ganz unkontrollierbare Wut zu haben, diejenige weiß, wie einsam man sich danach fühlt. Ich habe gerade so gemein mit meinem Mann geschimpft und eigentlich bräuchte ich, dass er seine Arme öffnet und mich in den Arm schließt. Der sagt aber, ey, ich umarme dich doch jetzt nicht, du hast mich eben so beschimpft. Also das Gefühl nach so starken Wutattacken ist ja das große Gefühl der Einsamkeit. Also, das ist alles wichtig zu wissen. Und dann, und das darüber haben wir heute hier noch nicht gesprochen, dann ist es wichtig, die Traurigkeit zu verstehen. Weil traumatisierte Menschen sind nicht depressiv. Für mich ist die Depression eher eine nicht gelebte Traurigkeit, sondern traumatisierte Menschen sind so traurig. Und das kann so unterschiedlich sein. Also das kann die Trauer um das entgangene Geburtserlebnis sein. Es kann die Trauer um den nicht gelebten um die nicht gelebte Begrüßung des Kindes sein. Also es gibt so viel, was die Frauen so sehr traurig macht, um die Unbeschwertheit, die Frauen eventuell für die erste Zeit verloren hat. Also es gibt so viel, worum die Frauen auch wirklich traurig sein dürfen. Und wenn sie das verstanden haben, dann können sie so gut durch all diese ganzen posttraumatischen Symptome gehen. Und dann ist die Traurigkeit das allerletzte Gefühl. Wenn sie da mutig durchgehen, dann dann sind sie, haben sie mit großen eigenen Ressourcen das traumatische Ereignis bewältigt.
Toll, danke. Richtig schön. Ja, das macht total Freude, dir so zuzuhören. Dann gehen wir mal weiter in der Geschichte, wenn eine Frau mit dem ersten Kind so eine traumatische Geburt erlebt hat. Und wenn das doch dann so schlimm war oder so in der Ohnmacht oder Kontrollverlust oder auch vielleicht körperliche Dinge, die da passiert sind, die wirklich so grenzüberschreitend waren, warum wollen dann manche Frauen, nicht alle, dann noch ein zweites Kind oder vielleicht sogar ein drittes? Ist es dann auch so evolutionsbedingt, dass man dann
Ja, ich
sagt,
würde fast sagen, ja. Der Kinderwunsch wird immer über die Angst siegen. Immer. Das ist auch meine
das ist
langjährige
ja auch
Erfahrung.
krass, oder? Weil da könnte man auch dann noch sagen, ja, dann hören wir doch einfach auf damit, Kinder zu kriegen, dann haben wir das Ganze nicht. Und
Also leider gibt es auch solche Frauen, das tut mir so unendlich leid, wenn Frauen nach einer wirklich dramatischen Geburt mir gesagt haben, wir wollen kein weiteres Kind mehr haben. Dann frage ich häufig das Paar, wie war es denn, als ihr euch kennengelernt habt, als ihr über Kinder gesprochen habt? Wolltet ihr nur ein Kind bekommen? Und wenn dann beide sagen, nein, wir wollten mindestens zwei oder sogar noch mehr, da habe ich ja immer meine Ärmel hochgekrempelt, ne, und habe den Frauen so Mut gemacht, nochmal eine Geburt erleben zu dürfen. Eine viel selbstbestimmtere Geburt. Ich finde, diese Frauen brauchten psychologische Unterstützung auf dem Weg
Ja.
in eine nächste Geburt.
Ja.
Und auch, ich habe so schöne Geschichten erlebt.
Mhm.
Ich habe gerade in den letzten Jahren sehr viele Paare auf dem Weg zum zweiten oder sogar dritten Kind begleitet. Ich finde, die Frauen sollten unbedingt sich psychologische Unterstützung suchen. Die Angst darf nicht gewinnen.
Ja.
Das ist ein
Ja.
Pyrrhus-Sieg, sagt man dazu. Also das ist ein schlechter Gewinn.
Ja.
Nein, wenn die Frauen in ihrem Leben schon mal den Wunsch hatten, mehr Kinder zu bekommen, dann sollten sie auch das Recht dazu
Ja.
haben. Es vergeht aber manchmal mehr Zeit als bei anderen Frauen. Frauen, die gute Geburten hatten, die werden schon recht schnell wieder
Ja.
schwanger, wenn sie das
Meine
machen.
alte Freundin auch, die hat dann auch gesagt, ja, jetzt könnte sie sofort wieder schwanger werden, findet sie klasse.
Und die anderen müssen ja erstmal durch ihre posttraumatischen
Ja.
Symptome gehen.
Ja.
Also ich habe zum Beispiel mal ein Paar begleitet, das war unvergessen. Die Frau hat sich während der Geburt den Fuß gebrochen, weil sie vom Petsi-Ball gefallen ist. Und noch dazu ist ganz viel anderes passiert und ihr Mann, selber Arzt, hat sie nicht richtig unterstützt, sondern der hat sich eher auf die Seite der Geburtshelferinnen gestellt und sie fühlte sich so ganz alleine. Und das war eine ganz, also es war ein Wunder, dass die beiden noch so lange zusammengeblieben sind. Dann gab es eine, und kein Sex die ganze Zeit und keinen weiteren Kinderwunsch. Und dann gab es eine Kita-Fahrt des Vierjährigen. Und in dieser Woche konnte sich das Paar das erste Mal wieder
Ja.
einander nähern und sie ist sofort schwanger
Ja.
geworden. Und so habe ich die kennengelernt, ne? Also wo sie sich beide fragten, was brauchen sie, was braucht die Frau, dass sie sich vom Mann richtig unterstützt fühlt, was braucht der Mann, um tatsächlich auch sich so zu verhalten, dass er das aushält. Und ja, ganz, ganz schön. Ganz schön. Die hat eine ganz schöne nächste Geburt.
Ja, schön, freut mich.
Aber das hat 4 Jahre gedauert und ich habe jetzt zum Ende meiner Beratung, ach, da habe ich ein Paar begleitet, die wollten nie ein nächstes Kind, weil sie so, ja, weil sie auch so eine ganz, ganz dramatische, schlimme, traumatische Geburt hatten. Und dann habe ich zu denen gesagt, hey, ihr habt nicht mehr viel Zeit, ich bin in einem Dreivierteljahr weg, ne? Also wenn
Ja.
ich euch noch durch die Schwangerschaft begleiten sollte, dann müsst ihr jetzt loslegen.
Dann ist
Und
sie schwanger
ja, da ist sie schwanger geworden. Und
geworden.
ich habe sie durch die Geburt, also durch die Schwangerschaft, und sie haben sich für einen primären Kaiserschnitt entschieden, was total in Ordnung ist, weil die erste Geburt war so, so schlimm. Und was die Frau nicht mehr wollte, ist ausgeliefert sein. Und sie war in einer Klinik, in einer Kleinklinik, wo sie alle, also wo alle wussten von ihrer Geschichte, wo alle zugewandt waren, wo
Toll.
sie so eine Art Kaisergeburt erleben durfte, also so auch miterleben durfte, wie das Kind herausgehoben wurde. Und
Was für eine Heilung dann, ne, für diese Frau. Ja. Dann gibt es ja aber auch das Phänomen, dass man das, was da alles so passiert, auch schnell vergisst. Ne, also meine Hebamme hat
vergisst.
dann bei mir immer so gesagt, das wird dann irgendwann verschwimmen. So, dann wirst du dich gar nicht mehr daran erinnern, wie die Geburt genau war und wie genau sich die Wehen angefühlt haben und so. Und jetzt verschwimmt es bei mir auch schon immer mehr so. Also bei mir wäre es jetzt zum Beispiel so, ich hätte jetzt gar nicht mehr so Bedenken vor der Geburt, sondern eher vor der Zeit danach. So wirklich dieses Erschöpftsein die ganze Zeit, Schlaflosigkeit und also das wäre bei mir eher so das Thema bei einem zweiten Kind, dass ich denke, oh Gott, würde ich das überhaupt schaffen, so von meiner Energie her? Und dann ist ja noch das erste Kind da und der will dann auch die Mama und wie kann man das überhaupt schaffen? Das wäre jetzt bei mir so die Herausforderung.
Naja, ja klar, verstehe ich sehr gut. Das verstehe ich sehr gut. Aber das
Das habe ich
kannst
mir auch
du.
anders vorgestellt. Ich habe gedacht, ach, locker easy, hier bisschen schuckeln und kuscheln, aber das ist ja echt eine
Es kommt,
Hausnummer.
da kommen ja manchmal so mehrere Faktoren dann hinzu. Wenn für das Kind die Geburt auch sehr belastend war, dann wird es danach manch, also nicht jedes Kind, aber viele schreien unstillbar. Das heißt, sie müssen viel getragen werden. Sie bräuchten vielleicht osteopathische Behandlungen, weil bei schweren Geburten sind sie hier im Kraniosakralbereich gestaut und können einfach nicht so locker sich fallen lassen. Vielleicht nur im Arm der Mama. Und dann, und wenn dann die Frauen mit den ganzen posttraumatischen Symptomen kämpfen, also selber super erschöpft sind und dann noch erschöpft davon sind, dass sie das Kind nur beruhigen können, wenn sie es tragen, dann ist das natürlich eine Situation, die sehr, sehr schnell jede Frau an über die Grenzen bringt. Bei einem nächsten Kind können wir erstmal davon ausgehen, dass erstens die Frauen schon wissen, wie könnte ein Wochenbett ablaufen. Also ich organisiere mir Freundin A, Freundin B, Freundin C, die mir immer was zu essen vorbeibringen. Und frag mal meine Mutter, ob sie in der ersten Woche mal die Küche durchwischt oder. Also das ahnen ja alle die Frauen vor dem ersten Wochenende.
Nee, gar nicht.
Also ich, die Frauen können sich schon sehr gut vorbereiten darauf, dass jemand sie praktisch unterstützt. Wie gesagt, das halte ich für sehr wichtig. Und dann ist es ja so, dass Frauen, wenn sie eine gute nächste Geburt hatten und ein friedliches Baby haben, sagen, ich wusste gar nicht, wie schön Wochenbett sein kann. Also gerade dieses Paar, die so gerade noch mal so geschafft haben, 2 Tage bevor ich aufgehört habe, ihr zweites Kind zu bekommen, die Frau hat mir dann noch ein paar Mails geschrieben, dass sie ja gar nicht wusste, was Wochenbett bedeuten könnte. Wirklich im Bett liegen, wirklich nur das Baby anschauen. Wirklich das Essen ans Bett zu bekommen und der Mann legt sich dazu, wenn das der Junge ist jetzt schon 6, wenn der Große in der Schule ist, ne? Also das ist ja, das kann auch ganz anders sein. Es wird nie, also die Prognose stelle ich zwar sehr vorsichtig, keine 100%, aber ich würde mal sagen, 97% der Frauen werden ein viel schöneres Wochenbett.
Ja, voll schön, danke. Echt mutmachend.
Aber dieses Vergessen, da möchte ich mal sagen, manche vergessen und manche verdrängen. Und die verdrängen und sich keine psychologische Hilfe auf den Weg der nächsten Geburt holen, die könnten unter Umständen so stark getriggert werden. Also Christine Grafs Geschichte. Die ist ja ganz eindeutig, sie hat einfach das verdrängt, die erste schwere Geburt. Und die zweite schwere Geburt war wieder genauso schlimm, weil sie sich nicht damit auseinandergesetzt hat, dass eine Geburt auch traumatisierend sein könnte. Und sie ist also zweimal in die gleiche Falle getappt. Und erst vor der Geburt des dritten Kindes hat sie sich vorbereitet auf diese, mit ihrer Methode, die sie ja jetzt auch sozusagen in die Welt bringt. Also Hilfe suchen. Ich habe ja mal einen Fragebogen, der ist übrigens auch auf der Seite von Schatten und Licht, mein BFAG. Berliner Fragebogen nach einer traumatischen Geburt oder so. Den würde ich unbedingt mal ankreuzen. Und wenn die Frauen da eine gewisse Punktzahl hat, dann bitte sie sich Unterstützung suchen.
Ja. Total schön, danke. Ja. Und du hast ja selber wie viele Kinder? Drei oder zwei?
Ich habe drei Kinder geboren. Mein
Wow.
erstes Kind war eine Beckenendlage und dann ein Kaiserschnitt. Mein zweites Kind war wahrscheinlich wie bei dir, so ein kleiner im Becken verkeilter ein Sterngucker. Und meine dritte Geburt war tatsächlich so wunderschön, dass ich dachte, hey, jetzt könnte ich auch ein Konzept entwickeln, wie,
Ja.
sie hat ein bisschen ironisch gemeint, ne?
Ja.
Aber das war auch ein kleines Mädchen, kleiner als die Jungs, und sie hatte es so leicht und so, es war so eine schöne Geburt, aber letztendlich ist das alles auch Glück.
Ja.
Also wie wir gebären, ist ganz, ganz fest meine Haltung. Jede Geburt ist einzigartig und es kann auch
Ja.
einfach Glück sein, wie das Kind, wie viel Platz das Kind noch hat, sich durchzuschrauben, wie wohl sich die Frau fühlt, um sich gut zu öffnen, wie sie die Wehen annimmt, den Wehen mitgehen kann
Ja.
oder eben auch nicht, weil die Wehen vielleicht zu heftig oder als Dauerkontraktion kommen. Also für mich ist eine gute Geburt, ich gönne es jeder Frau,
Ja.
aufgrund meiner eigenen Gebärerfahrung würde ich sagen, es ist auch sehr viel Glück dabei.
Ja. Wow. Echt schön.
Ja, weil das nimmt auch den Frauen die Last, ne? Also dann stehen die Frauen. Ich habe ja jahrzehntelang Gruppen geleitet für Frauen nach schwierigen Geburten. Ich habe in meinem letzten Buch auch ganz viel von diesen Gruppen erzählt. Die suchen, es tut mir in der Seele leid, sie suchen die Schuld bei sich, wenn sie
Ja.
keine gute Geburt hatten. Es tut mir so leid, weil es ist nicht ihre Schuld.
Ja.
Nichts ist ihre Schuld, wenn das keine gute Geburt war.
Ja, schön, dass du das nochmal sagst.
Weil jede Frau, also manchmal sagt eine Frau, ja, ich hätte vielleicht noch dieses oder jenes
Ja.
anders machen können, ich hätte vielleicht das oder, und dann frage ich immer, hast du dich je in deinem Leben so sehr angestrengt wie bei der Geburt deines Kindes?
Ja.
Noch nie. Das beantwortet eigentlich
Ja,
ihre
wirklich.
Zweifel,
Hat doch
ihre
alles gegeben.
Schuldgefühle. Schuldgefühle sind aber für mich hängen mit Trauer zusammen. Also erst kommen die Schuldgefühle, bis wir bereit sind, das tragen zu können. Erst dann kommt der Trauerprozess. Also Schuldgefühle erfüllen auch eine sehr wichtige Funktion. Nämlich, ich hätte angeblich noch mehr Spielraum gehabt, den ich aber eigentlich nicht hatte.
Ja. Ja, und wenn wir das jetzt nochmal positiv alles abrunden, kannst du ja nochmal berichten, was die Kinder uns ja noch alles zurückgeben. Ne?
Unsere Kinder,
Ja, wie schön das dann wirklich ist,
oh,
dieses erste Lachen und
da reichen aber die 4 Minuten nicht mehr.
ja. Ja.
Also,
Dass wir es einfach nochmal schön abrunden, so es ist immer Licht und Schatten, ne? Und
es gibt so einen Spruch, ich weiß nicht, wo ich den her habe. Die Zeit, die wir mit unseren Kindern verbringen, die müssen wir vor Gott nicht abrechnen. Also jede Minute, die wir unserem eigenen Kind widmen, werden wir tausendmal zurückbekommen.
ja, da
Und
könnte ich echt weinen. Ist total schön.
ich weiß, wovon ich rede. Ach, ich habe noch einen Spruch, damit
Ja.
damit ich dich ein bisschen zum Lächeln bringe. Meine Mutter hat immer gesagt, hätte ich gewusst, wie viel Spaß die Enkel machen, hätte ich die zuerst bekommen. Also es wird nur schöner. Es
Ja.
wird nur schöner. Mit den eigenen Kindern, mit den eigenen Enkeln, durch alle Kinder, durch die ganzen Lebensphasen zu begleiten. Auch die, die uns furchtbar nerven, die stinkenden Socken der halbwüchsigen Söhne, oder das Pubertätsgerangel der Tochter, die immer wissen will, wer ist hier stärker, ich oder die Mama. Also es warten auch schon ganz schöne Herausforderungen. Aber wenn wir das mit liebenden Augen betrachten und auch immer als wichtigen Loslösungsprozess des Kindes in dieser Lebensphase, dann wartet auf alle Eltern ein großes, großes Glück.
So schön, danke. Toll, Tanja. Danke, danke, danke. Du hast ja noch drei Bücher geschrieben.
Genau, ich habe drei Bücher
Möchtest
geschrieben.
du die einmal kurz vorstellen oder sagen, wie die sich unterscheiden? Weil dann können
Genau,
die
das ist
Frauen
mein
da
erstes Buch.
einsteigen.
Das ist mein erstes Buch. Es ist vorbei, ich weiß es nur noch nicht. Das ist das Buch für die Bewältigung traumatischer Geburtserfahrungen. Da habe ich ganz viel über posttraumatische Symptome und deren Bewältigung gesprochen. Das Buch wird immer gerne gekauft, weil es
Ja.
wie so eine Selbstheilungsfibel ist, wenn keine Psychologin in der Nähe ist.
Ja.
Ne?
Toll, siehst du? Ja.
Das
Danke.
ist das Buch, darauf waren wir nicht vorbereitet. Das betrifft die Postpartalzeit, wenn also Eltern sich fragen, warum geht es mir so schlecht, was kann ich für mich tun, wie kann ich das bewältigen. Und das ist mein letztes Baby,
Ja.
Geburt als Übergangsritual.
So
Das
schön.
ist ziemlich dick geworden, weil da habe ich alles, und ganz schön viel Reiter hier drin, ich habe alles, was ich kann und weiß, in diesem Buch zusammengefasst.
Wow.
Also wer wissen will, wie ich gearbeitet habe, oder wer lernen will, wie ich gearbeitet habe, für diejenigen könnte das richtig so eine Fibel sein. Aber ich habe auch sehr viele Eltern gesprochen, die gesagt haben, das hat ihnen sehr geholfen. Es
Schön.
war auch so, als ob sie ein Gegenüber haben, mit
Ja.
dem sie über ihre Gedanken,
Ja.
Gefühle, Ängste, reden können und sich verstanden
Ja,
fühlen.
genau, jemand, der sie versteht. Total schön.
Das
Ja.
ist das Allerwichtigste, dass wir verstanden werden in
Genau.
dem, wo wir gerade
Ja,
stehen.
genau. Ja, deine Bücher werde ich auf jeden Fall in den Shownotes verlinken und auch deine Webseite.
Danke.
Und ich danke dir sehr heute für deine Zeit und das, was du denn, dass du dein Leben so vielen Menschen, Kindern, Eltern gewidmet hast, Frauen und das auch in deinen Büchern verewigt hast. Das ist doch total toll.
Ja,
Danke.
ich danke auch.
Hast du noch ein Abschlusswort für die Löwenmamas?
Also ich finde das Wort Löwenmama sehr schön, ne? Weil, also was zum Beispiel die Löwin kann, das kann man ja bei Tierfilmen oder so sehen, sie kann so entspannt liegen. Also Löwen sind ja, alle Katzen, ne? Können ja 20 Stunden am Tag auf entspannteste Weise sich ausruhen, um dann in 4 Stunden ihre ganze Kraft so zusammennehmen, ne?
Ja.
Also ich wünsche, 20 Stunden kriegen wir Menschen nicht hin, auch die Löwenmamas nicht. Aber zu lernen von so einer Löwin, wenn ich liege, dann entspanne ich mich.
Ja.
Und wenn ich aufstehe, dann habe ich auch eine gewisse Körperspannung.
Ja.
Dass diese Unterscheidung kann schon psychologisch sehr, sehr viel helfen.
Sehr. Ja, es sinkt gerade ganz tief bei mir. Danke. Schön. Danke, liebe Tanja. Danke
Ja.
für deine Zeit und danke für alle, die
Gerne.
zugehört haben.
Ja, gerne. Ich freue mich, wenn ich den Podcast dann hören kann,
Ja.
ne? Ja,
Vielen
okay.
Dank. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann bitte ich dich, dir 5 Sekunden Zeit zu nehmen und mir einmal 5-Sterne-Bewertung zu geben auf iTunes und Spotify und vielleicht auch eine schriftliche Bewertung dazu lassen und mir bei Instagram zu folgen, @surayoga. Ich freue mich auf dich und danke, dass du hier bist.